ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Ja, hallo meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie und ich begrüße vor allem Julia Wolf. Ich freue mich, dass sie hier ist und dass wir miteinander sprechen.
Ich freue mich auch. Hallo.
Mit dem Erzählband Du hier. Du hast 3 Romane veröffentlicht. Das ist jetzt der erste Erzählband. Wie kam es dazu?
Ich habe immer schon eine große Freude an der kurzen Form auch gehabt. Also habe sie immer schon sehr gerne gelesen, Kurzgeschichten, und auch geschrieben sehr gerne. Und dann sollte das erste Buch eigentlich schon ein Kurzgeschichtenband werden, das erste Buch, was ich überhaupt schreiben wollte. Und das habe ich dann damals aber nicht weiter verfolgt und wurde auch eher entmutigt, das zu machen, weil ja doch im Deutschen der Roman einen höheren Stellenwert hat. So. Genau, und jetzt habe ich das nach 3 Romanen wieder aufgegriffen, diese Liebe für die Kurzgeschichte, und habe ein Band mit Kurzgeschichten geschrieben.
Ralf Ruthmann, der hat mal gesagt, eine Erzählung hat eine andere Dioptrie als der Roman. Also er findet, eine Erzählung zu schreiben, sogar die größere Herausforderung. Du hast es gerade gesagt, eigentlich hat ja der Roman einen höheren Stellenwert, gilt vielleicht doch als die Königsdisziplin. Wie siehst du das? Würdest du Ruthmann zustimmen oder ist der Roman doch die größere Herausforderung?
Ich finde, es sollte einfach gleichwertig sein. Es kommt immer, also es gibt ja auch Unterschiede innerhalb des Romans und innerhalb der Erzählung, wie das gebaut ist und so. Und ich glaube, Schreiben ist immer eine Herausforderung und wenn man es gut machen will, erst recht. Ich finde aber schon es angenehmer, dass im englischsprachigen Raum der Roman und die Kurzgeschichte als gleichwertige Genres behandelt werden. Also es ist ja auch eine spezifisch deutsche Sache. Im anglosächsischen Raum gibt es eine ganz stärkere, viel stärkere Tradition der Kurzgeschichte und da ist es wirklich gleichwertig. Also da würde niemand den vermeintlich großen Wurf des Romans der Kurzgeschichte jetzt per se vorziehen. Und das habe ich das Gefühl, dass es im Deutschen schon so ist.
Sind die Erzählungen über einen längeren Zeitraum entstanden oder hast du die am Stück geschrieben?
Die sind über den Zeitraum von, würde ich sagen, also 8 Jahren bestimmt entstanden. Also die älteste ist so 8 Jahre alt. Die habe ich dann auch nochmal überarbeitet. Die lag sehr viele Jahre und dann habe ich sie nochmal überarbeitet und sind aber auch einige jetzt wirklich im letzten halben Jahr vor Abgabe des Manuskripts entstanden. Also so eine Mischung aus beiden, aus älteren, aber auch ganz neuen Texten.
Also das heißt, der Gedanke, ein Erzählband zu machen, der hat sich erst ergeben?
Ich glaube, als ich so 4 Erzählungen hatte, wurde mir klar, dass es da einen roten Faden gibt. Also dass es da etwas gibt, was diese Texte zusammenhält und dass es auch sehr gut funktionieren würde als ganzes Buch. Und dann habe ich den Gedanken weiter verfolgt und habe mir überlegt, welche Texte noch dazu passen würden.
Genau, also das ist ja so, als Leser, vielleicht als Rezensent noch mal mehr, sucht man ja so nach dem Verbindenden der Erzählung. Dieses Verbindende, ist das von Anfang an da oder stellt es sich vielleicht ein?
Ich finde, es hat sich rauskristallisiert. Also so, als ich dann irgendwann wusste, es gibt dieses Element oder verschiedene Elemente, die diese Texte verbinden und dann auch damit an den Verlag herangetreten bin, da habe ich dann schon auch daraufhin geschrieben. Aber erstmal während der ersten Texte hat sich das so rauskristallisiert. Tatsächlich.
Was sich da herauskristallisiert hat, sind immer Frauenperspektiven. Du erzählst von Frauen, zumeist sind sie so um die 40 und sind teilweise so ein bisschen überfordert von ihrem Leben. Wie würdest du diese Frauen beschreiben?
Es sind sehr unterschiedliche Figuren, würde ich sagen. Also es gibt die Altersspanne, die sie so ein bisschen eint, wobei das auch Ausreißer in jüngere Altersgruppen und in ältere Altersgruppen gibt. Ich glaube, was all diese Texte gemein haben, dass in jedem ein Akt der Selbstermächtigung stattfindet und sei es auch nur ein kleiner. Ich glaube, in manchen Texten ist es so ganz offensichtlich und präsent, was dieser Akt ist und in anderen ist es halt subtiler und versteckter, aber das haben eigentlich alle Texte gemeinsam.
Ich würde vorschlagen, wir hören mal in die Titelerzählung rein.
Genau, ich lese den Anfang der titelgebenden Erzählung Du hier. Es ist der erste milde Tag des Jahres. Stella sitzt neben den Paletten mit den Stiefmütterchen im Angebot vor dem Baumarkt und wartet auf Philipp, als sie die Müdigkeit überkommt. Sie schläft seit Wochen schlecht, eine Nebenwirkung der Medikamente. Stella blinzelt in die Sonne. Sie haben für die Party morgen eingekauft. Philipp wollte nur noch schnell Beize holen. Wo bleibt er jetzt? Stella trinkt den letzten Schluck ihres kalt gewordenen Cappuccinos und ruft ihn noch einmal an. Wieder springt sofort die Mailbox an. Akku leer oder kein Empfang in den Tiefen des Baumarkts. Wer weiß, in welchen Gängen der wandelt. Stella seufzt, gibt dem Verlangen nach, die Augen zu schließen, Ein glühendes Kaleidoskopbild auf der Innenseite ihrer Lider. Seit Tagen geht ihr ein Satz durch den Kopf, auch jetzt taucht er wieder auf. Niemand wird sie retten, außer sie selbst. Sie weiß nicht mehr, ob ihre Therapeutin ihn gesagt hat oder ob er aus einer Frauenzeitschrift stammt. Die Therapeutin wirkt in letzter Zeit oft uninspiriert, beinahe gelangweilt. Als hätte sie schlichtweg das Interesse an Stellas Seelenheil verloren. Kann also gut sein, dass der Spruch von ihr kommt. Als Stella die Augen wieder aufschlägt, ist da eine Frau, groß und blond. Sie trägt kurze Hosen und eine Tennisschlägertasche über der Schulter. Mit zusammengekniffenen Augen kommt sie auf Stella zu, steigt mit einem enormen Schritt über die Buchsbaumhecke, die den Parkplatz einfasst. Stella, sagt sie. Stella, bist du das? Nie gehört, verkündet Philipp später auf dem Heimweg. Er fährt, immer fährt Philipp. Stella hat vor einigen Jahren ihren Führerschein verloren, doch das weiß er nicht. Philipp ist kein Mann, der viele Fragen stellt, weder sich selbst noch anderen. Er würde einfach nie auf die Idee kommen, Stella fahren zu lassen. Philipp ist nicht der Beifahrertyp, deswegen hat Stella ihn sich ausgesucht. Du interessierst dich ja auch nicht für Tennis, sagt Stella und schaut aus dem Fenster. Sie verlassen die Ortschaft, Philipp beschleunigt. Nee, klar, ich habe keine Ahnung von Tennis, deswegen kenne ich deine Freundin nicht. Da ist er wieder, dieser herablassende Ton. Er hat sich in den letzten Monaten eingeschlichen. Als sie sich kennengelernt haben, gab es so etwas nicht. Damals herrschte eine Stimmung zärtlicher Verwunderung zwischen ihnen, dass sie einander gefunden hatten. Philipp war zu diesem Zeitpunkt genauso verloren wie die Stella, nur auf andere Art. Seine Mutter war kurz zuvor völlig unerwartet verstorben und auch wenn er tagsüber gefasst wirkte, wurde Stella nachts oft von seinem Schluchzen wach. In seinen Träumen weinte Philipp wie ein kleiner Junge. Stella machte sich dann mit ihrem Telefon Licht und fuhr mit dem Finger seinen Tränen nach, jeder einzelnen. Am nächsten Tag verlor sie kein Wort darüber. Von dieser Behutsamkeit ist nicht viel übrig geblieben. Ihr Umgang ist rauer geworden. Neulich hat Philipp sie sogar nachgeäfft. Alles völlig normal. Sie sind jetzt seit 2 Jahren zusammen. Das sind kleine Spitzen, die sofort durch eine Berührung oder ein Lächeln entkräftigt werden. Philipp legt die Hand auf Stellas Oberschenkel. Schalten, sagt Stella. Was? Ach, nichts. Seine Art, die Gänge auszufahren, macht sie wahnsinnig. Vom hochtourigen Brummen des Motors bekommt sie Kopfschmerzen. Toni stand halt auf der Weltrangliste. Kurz herrscht Stille im Wagen. Stella ist sich nicht ganz sicher, ob das überhaupt stimmt, Weltrangliste. Aber es klingt gut und Stella hätte es Toni definitiv zugetraut. Wie kommst du da jetzt eigentlich drauf? Philipp nimmt die Hand von ihrem Bein und schaltet in den 5. Gang. Vor dem Fenster ziehen Kiefern vorbei, Brandenburger Monokultur. Stella hat sich noch immer nicht an die Tristesse dieser Wälder gewöhnt.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Du hier, so heißt die Erzählung, so heißt das Buch, man könnte dahinter ein Fragezeichen setzen. Es könnte das Erstaunen darüber sein, dass es die Hauptfigur nicht weitergebracht hat.
Ja, allerdings verhält es sich mit dem Titel so, als ich den für diese Erzählung gefunden habe, hat sich dann für mich auch relativ schnell herausgestellt, dass er auf alle die Erzählungen zutrifft. Und deswegen wollte ich das gerne offener halten und eben ohne Fragezeichen. Ich glaube, die Stimmungen in den Texten sind sehr unterschiedlich. Es gibt immer diesen Moment, sich darüber zu wundern, an welcher Stelle im Leben die Person jetzt gerade steht. Aber ich finde, ein Fragezeichen hätte das zu sehr gedeutet. Ich mochte diese Offenheit ohne Satzzeichen dahinter.
Also eine Verwunderung über sich selbst eigentlich.
Ja.
Der Figuren. Ja. Es sind immer Frauen, die sich wundern, die ihr Leben hinterfragen. Männer sind so Begleiter dieser Frauen, durchaus freundliche Begleiter. Aber von den Problemen hat man den Eindruck, bekommen sie nicht so viel mit oder wollen sie nicht so viel mitbekommen. Auch Philipp in der titelgebenden Erzählung. Warum ist das so?
Ich glaube, dass die Männer sehr unterschiedliche Haltungen haben in den Geschichten. Also ich habe versucht, es war mir ein großes Anliegen, die sehr unterschiedlich zu gestalten. Und jetzt ist Philipp vielleicht eher ein Vertreter der klassischeren, wortkargeren Männlichkeit. Aber es gibt durchaus auch andere Männerfiguren in diesen Texten. Und ich glaube, diese Frauen sind einfach sehr mit sich selber beschäftigt. Und das haben die Männer teilweise mitbekommen, aber teilweise auch noch nicht so richtig. Also es ist in jeder Geschichte auch ein bisschen anders, finde ich. Ja.
wir wollen jetzt das Ende dieser Erzählung und auch der anderen Erzählung nicht vorwegnehmen, aber es ist durchaus so, Sie haben das vorhin auch schon angedeutet, also dass die Frauen an einen Punkt kommen, wo sie was verändern, wo sie die Dinge durchaus selbst in die Hand nehmen. Was geschieht da?
Es ist in den Texten sehr unterschiedlich, was da geschieht. Also ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn es in der ersten Geschichte einen Faustschlag gibt, der so ganz plakativ für diese Ermächtigung steht, weil die Frau sich wehrt. Und dann passiert in jeder dieser Geschichten ein Akt, dem man diesen Faustschlag vielleicht gleichsetzen kann, auch wenn er manchmal sehr viel subtiler ist. Ich glaube, das muss man so im Kontext von jeder Geschichte entdecken, was da passiert und was da irgendwie dieser Moment der Selbstermächtigung sein könnte.
Also das sind ja in der ersten Erzählung zum Beispiel ist es ein Song, der ganz viel auslöst. Dann sind es manchmal Begegnungen, wie in der titelgebenden Geschichte. Das sind ja so Kippmomente, die einen Raum aufmachen und man betritt dann diesen Raum und der Rest bleibt eigentlich so ein bisschen offen. Ne? Es kann sich was verändern, möglicherweise verändert sich auch gar nichts.
Ja, das ist auch das Reizvolle, an das eben in der Kurzgeschichte zu behandeln, weil die Kurzgeschichte das nicht auserzählen muss. Die macht einen Raum auf und zeigt das und dann kann sie aber auch in diesem vielleicht rätselhaften verweilen. So, also es muss nicht zu Ende auserzählt werden, welche Konsequenzen der Kippmoment jetzt für die Figur hat, sondern es kann einfach dieser Raum geöffnet werden und hingestellt werden, ohne das eben auszuführen.
Ist es sozusagen so, dass Sie auf diesen Raum zuschreiben?
Wie bitte?
Ist es so, dass Sie auf diesen Raum hin zuschreiben?
Auf diesen Raum der Veränderung?
Ja.
Ja, ich glaube, jetzt bei diesen Texten war das schon so, dass ich mich immer gefragt habe, was ist die Situation und wo geht in dieser Situation für die Figur was auf? Und also wie gesagt, es war mir wichtig, das auch subtil zu machen und nicht immer so eindeutig, dass man da irgendwie auch Ambivalenzen drin findet. Genau, aber das ist schon, ja, ist schon was, worauf ich hinzugeschrieben habe.
Wie viel an autobiografischen Erfahrungsmomenten steckt da drin?
Ja, Schreiben ist ja immer irgendwie, finde ich, auch autobiografisch, aber ich finde das vielleicht auch gar nicht so interessant. Also ich finde, die Leute sollten die Texte so lesen, als wären sie nicht autobiografisch. Es ist nicht, also klar, könnte man da jetzt rausfummeln, was autobiografisch ist, aber ich glaube, es macht für die Texte keinen Unterschied.
Trotzdem, ich frage trotzdem nochmal nach. Es gibt so einen Satz von Max Frisch aus dem Tagebuch, der sagt da, endlich habe ich die Lösung für einen Roman gefunden und dann sagt er, aber der Roman ist noch gar nicht geschrieben. Also ich habe die Lösung, aber den Roman muss ich erst schreiben. Hast du, ich glaube, ich war jetzt zwischendurch beim Sie, hast du, also das, was da an autobiografischen Momenten ist die Lösung schon erlebt oder gibt es eher einen problematischen Moment, der dann dazu führt, irgendwie das weiterzuschreiben? Natürlich nicht das Leben, sondern, sondern dieser Moment, der zu einer Erzählung anstiftet, oder ist es die Max Frisch?
Also ich muss sagen, ich glaube, das Verhältnis zwischen meinem Leben und meinem Schreiben ist wesentlich komplexer. Also es ist nicht so, dass ich jetzt in der Geschichte eine Lösung schreibe und dann ist das auch die Lösung für mein Leben. Also es bedingt sich beides, es nimmt beides aufeinander Einfluss, aber ich könnte das nicht so genau sagen und habe irgendwie auch gar nicht so das Bedürfnis, das so genau zu sagen. Also weil die Texte sind für sich da als Texte. Genau.
Ist es manchmal so, dass sich eine Erzählung auch aus der nächsten in gewisser Weise ergibt?
Das kommt vor, ja. Dass dann irgendwie bei einer Erzählung was auftaucht, was ich interessant finde, dann merke ich zum Beispiel, dass es in dieser Erzählung keinen Platz hat, dass es da nicht hingehört. Und dann denke ich mir, okay, aber das hebe ich mir für später auf, dann mache ich später was mit und dann kann es sein, dass daraus was anderes dann entsteht, ja.
Und eine Erzählung wäre auch denkbar als ein fehlgeschlagenes Romanprojekt. Also für einen Roman zu lang, für eine Erzählung möglich. Gibt's auch das?
Also es ist eine Erzählung drin, da hat mir das war eigentlich eine Romanidee, da hat mir meine Lektorin gesagt, ich soll eine Erzählung draus machen, da habe ich aber im Nachhinein gedacht, es hätte schon auch ein Roman werden können. Ich weiß nicht, ich denke meistens, bis auf diese Ausnahme, weiß ich, welche Form das hat, wenn ich anfange, das zu schreiben. Ich weiß, ob ich anfange, eine Erzählung zu schreiben oder einen Roman. So, ja.
Welche Erzählung ist das, die hätte ein Roman werden können?
Das ist die Heldin ihrer Geschichte, das ist die Geschichte mit der Schwiegermutter.
Ja. Was bei den Erzählungen auffällt, ist ja die Perspektive, dass du die Sicht der Figuren eigentlich nie verlässt, also dass du dich da nie autorial einmischst. Natürlich eine sehr bewusste Entscheidung. Auch da die Frage, warum?
Ich glaube, ich habe noch nie irgendwas autorial erzählt. Es liegt mir irgendwie fern. Ja, ich interessiere mich für die Perspektiven der Figuren und dann auch den Wechsel zwischen den Perspektiven, aber für mich gewinnt das Erzählen so eine gewisse Dynamik, wenn ich in einer Figur drinbleibe oder an einer Figur dranbleibe, die ich brauche, um einen Text schreiben zu können. Und irgendwie so die Draufsicht, die vermeintlich neutrale Draufsicht, das ist für mich als zum Erzählen nicht so interessant. Mhm. Vielleicht lese ich es auch gar nicht so gerne. Ja.
Es ist vielmehr so, dass du ganz verschiedene Perspektiven, hat man so den Eindruck, auch ausprobierst. Also die personale Perspektive, die ja ohnehin sehr en vogue ist, könnte man sagen, die dominiert. Ja. Aber es gibt auch die Ich-Perspektive. Die erste Erzählung ist eine Du-Perspektive, die durchaus sehr selten ist. Die letzte in einer Wir-Perspektive ist jetzt auch nicht ganz häufig gebraucht. Also probierst du aus, was zu einer Erzählung passt?
Genau, also die erste Geschichte ist ein ganz gutes Beispiel. Die hatte ich erst in der ersten Person geschrieben und habe dann aber festgestellt, dass die zweite Person dem Text einen anderen Drive gibt, eine andere Dynamik. Und es war dann auch aus dem Inhalt heraus schlüssig, die in die zweite Person zu setzen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich den Ton und die Perspektive gefunden habe, dann alles andere, so Fragen des Plots und so weiter, lassen sich lösen. Ich muss diese Haltung finden im Text und dann kann ich auch einen Text schreiben. Deswegen, ja, ich bin immer auf der Suche, wie die Form den Inhalt noch besser hervorheben kann. Ja.
Du hast Doris der großen amerikanischen Autorin Joy Williams übersetzt. Wie hat das dein eigenes Schreiben beeinflusst?
Also ich finde Joy Williams als Autorin wahnsinnig inspirierend, weil sie ist jetzt mittlerweile über 80 und hat ein Werk, das so eigensinnig und irgendwie so fernab von literarischen Moden ist, dass ich das als Autorin sehr spannend finde und inspirierend finde, wie eine Autorin das schaffen kann, so ein Werk schaffen kann in dieser Eigensinnigkeit. Also es ist erstmal eine ganz große Inspiration. Und dann habe ich zwischendurch natürlich auch geguckt, okay, wie baut sie Monologe, wie macht sie das? Weil sie hat wahnsinnig witzige Monologe in ihren Kurzgeschichten. Oder genau, also es sind so sehr skurrile Figuren. Ich habe mich immer wieder ermutigt gefühlt, Sachen zu wagen, weil ich an diesen Texten von ihr in der Übertragung ins Deutsche gearbeitet habe. Und es war, genau, ich wurde auch schon mal gefragt, ob es mich eingeschüchtert hätte. Und das hat es eigentlich gar nicht so sehr. Es hat mich vielmehr sehr inspiriert.
Sie hat mal gesagt, also Joy Williams hat gesagt, die Desorientierung ist die wichtigste Aufgabe der Kurzgeschichte. Denkst du das auch?
Ah ja, das habe ich auch gelesen. Da wollte ich noch weiter drüber nachdenken, habe ich dann nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob Desorientierung, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es das, was ich auch meine, mit so einer gewissen Rätselhaftigkeit und so einer Offenheit, Sachen nicht zu Ende zu erzählen. Genau, also ich glaube, wenn man Joy Williams Geschichten liest, dann weiß man sehr genau, was sie mit Desorientierung meint. Das ist jetzt für mich nicht so präsent in meinem Schreiben, aber es passt schon so auf diese Rätselhaftigkeit, die so Kurzgeschichten haben können. Ja.
Diese Rätselhaftigkeit ist ja eine, also sozusagen, wir haben das schon gesagt, es ist ein offenes Ende, also es wird nicht weiter erzählt. Du für dich erzählst das vielleicht weiter, ein Leser erzählt das für sich vielleicht ganz anders weiter. Ist das auch spannend, dann die Begegnung mit Lesern und deren Leseeindrücke zu erfahren, die dann vielleicht auch, also die Fantasie, die Erzählung weiterzuerzählen, das vielleicht in eine ganz andere Richtung geht?
Ja, ich finde das immer sehr spannend, gerade bei der titelgebenden Erzählung, weil ich das Gefühl habe, ich habe da sehr subtil eine zweite Wirklichkeitsebene eingebaut und viele LeserInnen lesen das aber gar nicht so. Deswegen finde ich das immer interessant, wenn Leute diesen Text lesen und mir dann sagen, wie sie ihn lesen. Genau, ich finde es generell spannend. Das ist natürlich nicht immer so, dass ich das alles so eins zu eins nachvollziehen kann, aber spannend ist es trotzdem, was da entsteht mit den Sachen, die ich mir so gedacht habe.
Mhm. Gibt es, wenn man so ein Band macht, sowas wie eine Lieblingserzählung?
Ja, ich habe einen heimlichen Favoriten. Ich mag die alle gerne, aber ich habe schon eine heimliche Lieblingserzählung.
Und welche ist das?
Es ist die letzte. Ja. Ja, ja. Die letzte wird aus in der Wir-Perspektive von einer Gruppe von Pferdemädchen erzählt. Und ich finde, in der Wir-Perspektive zu erzählen, ist eine sehr, sehr große Herausforderung, weil es oftmals einen dann vor so organisatorische Probleme stellt, wie man Informationen organisiert. Aber ich mag es sehr gerne, wenn Texte in der Wir-Perspektive erzählt sind. Und mir legen einfach diese Pferde, wir sind 4 junge Pferdemädchen, ein altes Pferdemädchen und die liegen mir einfach sehr am Herzen. Ja.
Vielleicht reden wir kurz noch über die. Also ich hatte ja vorhin gesagt, Frauen um die 40, das ist eher keine Frau um die 40. Zumindest.
Doch, da stößt ja eine Frau um die 40 zu diesen Pferdemädchen. Das ist quasi
ich habe die als älter im Kopf.
So. Ah ja, wie alt?
Jedenfalls älter als 40, 50, 60.
Ah, interessant, ja, okay.
Also auch das ist eine Frau um die 40, würdest du sagen?
Ja, vielleicht zu Ende 40.
Ja.
Ja, aber die kann auch älter sein, stimmt schon. Die könnte auch so Mitte 50 sein, stimmt schon, ja.
Also eine Frau, die da zu den Mädchen stößt und die Mädchen sind eigentlich relativ abweisend, aber sie lässt sich davon gar nicht beeindrucken. Also eine ganz irgendwie interessante, auf eine Art auch geheimnisvolle Frau ein bisschen.
Genau, also die Mädchen wissen nicht, was diese Frau da will, warum sie überhaupt kommt. Und es wird eigentlich bis zum Ende auch nie richtig erklärt. Also im Dorf entstehen dann auch Gerüchte, was mit der los ist. Die hat einen Burnout und ist irgendwie an die Küste gezogen. Das ist so ein altes Feriendorf. Genau, und ich mochte einfach die Dynamik zwischen diesen Mädchen und dieser Frau und wie sie dann doch Teil der Gruppe von Pferdemädchen wird. Und irgendwie liegt mir das am Herzen. Ja.
Ist ja trotzdem, sie wird Teil der Gruppe, aber es bleibt so ein rauer Ton eigentlich. Also der Jung, also die muss auch ziemlich viel aushalten und die steckt das so, hat man den Eindruck, ganz locker weg. Also
ja, jeder, der mit Pferdemädchen schon mal zu tun gehabt hat, weiß, dass die auch sehr gemein sein können.
Also wir wollen jetzt natürlich auch überhaupt nicht das Ende vorwegnehmen. Man kann nur sagen, auch das ist ein sehr überraschendes Ende. Da öffnet sich, wie wir vorhin schon gesagt haben, also ganz, ganz viel. Mehr kann man dazu wahrscheinlich nicht sagen.
Nee, sonst würde man es verraten. Ja.
vielleicht nochmal zur ersten Erzählung oder auch bei der Titelerzählung. Glaube ich auch, wenn ich es jetzt recht im Kopf habe, also häufiger gibt es so einen Hinweis auf die Pandemiezeit, die sozusagen als Krisenverstärker wirkt, oder?
Ist das genau. Also es sind, ich glaube, insgesamt 3 Texte, in denen die Pandemie im Hintergrund eine Rolle spielt für Entscheidungen der Figuren. Also jetzt hier bei Stella in Du hier, die hatte einen Job in einer Bar vorher, die hat einen Club geführt und die musste sich dann nach der Pandemie einfach einen neuen Job suchen, hat eine extreme Verunsicherung durch die Pandemie von ihrem ganzen Leben, hat aufgehört zu trinken. So, also mit deren Leben wurde auf den Kopf gestellt durch die Pandemie. Und mir war das einfach wichtig, also es ist überhaupt kein Buch über die Pandemie oder so, sondern mir war es einfach nur wichtig, dass das Teil der Realitäten dieser Figuren ist, weil es ja was ist, was uns allen passiert ist. Wir alle haben diese Krise erlebt und bei manchen Texten war das für mich wichtig, das damit reinzuschreiben als Folie, vor der andere Dinge dann geschehen. So. Jetzt nicht als Thema, als Schlüssel, als Kernthema des Textes, sondern eher so als Hintergrundfolie. Ja.
Also die Vermutung liegt nahe, oder meine Vermutung, dass das dann auch Texte sind, die in dieser Zeit entstanden sind oder kurz danach?
Nee, der erste Text zum Beispiel, da gab es eine frühere Fassung ohne den, da war das nicht die erste Party nach der Pandemie. Und dann, als ich den nochmal angefangen habe, den zu überarbeiten, habe ich nochmal überlegt, warum ist diese Frau eigentlich so wahnsinnig erschöpft und warum ist die so fertig am Anfang? Und dann habe ich gedacht, okay, das ist nicht nur eine Party, das ist die erste Party nach der Pandemie und sie freut sich darauf. Und gleichzeitig ist sie von der Pandemie mit kleinem Kind so durch, dass es dann irgendwie alles bergab geht. genau, ich habe das da nochmal tatsächlich, was du sagtest, als Katalysator der Zustände dieser Figur verstanden. Ja.
Kinder, also nicht die Kinder in dem Alter dieser Reitermädchen, sondern kleinere Kinder spielen auch insofern eine Rolle, als sie, also diese Familienkonstellation oder das Leben mit Kind natürlich, was heißt natürlich, schön ist, aber es ist auch anstrengend. Also es gibt eine Frau, die sozusagen ihr Leben so, hat man den Eindruck, gar nicht mehr auf die Reihe kriegt, die da in der U-Bahn fährt und sozusagen völlig überfordert, völlig verzweifelt ist. Also du schilderst auch quasi Situationen, dieses Leben mit Kindern, was halt, also fernab von Idyll oder so, sondern was sehr leicht auch zur Überforderung führt.
Ja. Ja, es war mir wichtig. Also ich hatte irgendwann zwischendurch den Impuls, die Kinder alle so rauszuschreiben, weil ich dann irgendwie so Angst hatte, oh Gott, dann sagen die Leute, es ist ein Buch über Mutterschaft. Dann muss ich mich selber auch fragen, warum ich eigentlich so Angst habe, dass die Leute sagen, es ist ein Buch über Mutterschaft. Aber die Kinder haben sich da immer wieder so reingeschlichen in die Texte. Und dann war ich auch sehr froh, dass meine Lektorin dann irgendwann sagt, es ist voll gut, dass die da sind. Die müssen da sein, die gehören da rein in diese Texte. Die haben einfach, die haben ihren Platz beansprucht in diesen Geschichten, ja.
Das nächste Buch, wird das wieder ein Roman oder hast du jetzt Blut ist blöd? Oder wird es wieder
also
noch ein
Erzähler? Also in meinem Verlagsvertrag steht Roman. aber ich interessiere mich gerade sehr für Romanformen, die episodisch erzählen, die Erzählung quasi zu einem Roman verbinden. Da gibt es ganz tolle Beispiele für. Genau, also ich mag die kurzen dramaturgischen Bögen. Es entspricht auch meinem Leben sehr, in kürzeren Bögen zu arbeiten als in größeren. Genau, also ich mag die kurze Form. Ich glaube, die wird mir auch auf irgendeine Art und Weise beim nächsten Buch erhalten bleiben.
Im Verlagsvertrag steht vielleicht auch deswegen Roman, weil wir haben das schon gesagt, im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten oder im englischen Raum ist einfach der Roman hier in Deutschland die Form, die auch erfolgreicher ist, muss man sagen. Das ist ein ganz tolles Buch, was du jetzt gleich auch noch signierst, wenn
sehr
das
gerne,
jemand
ja.
Möchte. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, das Buch zu kaufen. Es liest sich so toll wie ein Roman und eben nicht nur einer, sondern sind einige Romane darin versteckt, wenn man so will. Vielen Dank, Julia Wolf.
Danke dir. Dankeschön.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.